Guten Tag, liebe Zuschauer. Julian und Moritz sind dabei.
Mein Name ist Moritz Brutter. Ich bin Schüler an der Regelschule Thomas Mann. Ich bin der dortige Schülersprecher. Und im Schülerparlament bin ich berufenes Mitglied. Wir haben zu Gast den David Macher. Und wollen Sie sich gerne mal bitte vorstellen?
Ja, ich bin David Macher. Ich bin 39, bin Stadtrat aktuell für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und auch der OB-Kandidat für die Grünen. Ansonsten bin ich beruflich auch Lehrer. Also kenne mich da aus, habe auch schon oft Kontakt mit dem Schülerparlament gehabt, im Austausch und freue mich über die Einladung.
Ich bin Julian, ich bin Schüler in der Kompetitive Gesamtschule am Schwembach und ich bin berufenes Mitglied im Schülerparlamentär von den zwei Ausschüssen, Planungsausschuss und Grundschulausschuss.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ja Oberbürgermeister, sich zum Oberbürgermeister sich wählen lassen wollen. Was hat Sie überhaupt angetrieben, diesen Weg einzuschlagen vom Lehrer zum Oberbürgermeister? Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt alltäglich konfrontiert ist.
Na gut, ich habe das ja eigentlich gemacht, weil ich ja im Stadtrat bin. Das hat natürlich mit meinem eigenen Beruf jetzt wenig zu tun, sondern ich bin Stadtrat und habe natürlich da in den letzten 5 Jahren viel mitgekriegt, was so politisch in Erfurt passiert. Und ich glaube, dass es einfach eine Alternative braucht zum jetzigen Oberbürgermeister, weil ich einfach anpacken möchte und momentan nicht das Gefühl habe, dass momentan nicht so viel geht und es viel mehr gehen kann.
Warum haben Sie sich für Fraktion Die Grünen entschieden?
Na, ich bin seit über 10 Jahren Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, bin also seit 2013 schon, das ist das 11. Jahr. Für mich sind die Grünen meine Partei, weil das die Partei ist, die für Nachhaltigkeit kämpft, die für Klimaschutz kämpft, die einfach an die Zukunft denkt. Und die Zukunft, das sind, seid natürlich ihr, das sind die Schülerinnen und Schüler, das sind die Kinder. Und ich bin selber Vater von 3 Kindern und möchte einfach, dass die Welt, naja, wie soll ich sagen, dass ich die Welt so hinterlasse, dass meine Kinder auch noch eine zukunftsfähige Erde haben. Und das treibt mich einfach an. Und das kann man in der Kommune in Erfurt ganz konkret auch tun. Und deswegen möchte ich gern Oberbürgermeister werden.
Und das klingt auf jeden Fall sehr, wie sagt man das auf gut Deutsch, sehr ambitioniert. Ich würde da sehr, sehr gerne interessieren. Hatten Sie irgendwann gehabt, der Sie politisch geprägt hat, denn diese Weltansicht, die Sie haben, klingt auf jeden Fall sehr schön. Und mich würde interessieren, ob Sie jemanden quasi als Vorbild hatten oder ob Sie diesen Schluss für sich selber gefunden haben.
Also ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern, die waren sehr geprägt durch die Wende 1989. Und Politik spielte bei uns in der Familie oder spielt bei uns in der Familie immer noch eine große Rolle. In meiner Familie gibt es noch ein Familienmitglied, die ist Landtagsabgeordnete auch für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Und von daher sind wir sehr politisch. Und das hat mich angetrieben hat. Und als ich eingetreten bin, hatte ich jetzt nicht so ein richtiges Vorbild in dem Sinne oder jemanden Politiker oder Politikerin, wo ich sage, oh, da schaue ich jetzt hoch. Wer mich aktuell sehr beeindruckt, ist Robert Habeck, weil er zum einen ein Gefühl hat, wie man Dinge relativ gut erklären kann. Also sehr komplexe Dinge runterbrechen kann. Und was ich vor allen Dingen an ihm schätze, ist, dass er auch dahin geht, wo es wehtut, will ich mal sagen. Er war ja lange Minister in Schleswig-Holstein, war da unter anderem auch für die Bauern zuständig. Und die Bauern, das sind jetzt nicht unbedingt die, die in Massen grün wählen. Aber er ist ja trotzdem hingegangen, er hat sich gestellt, er hat sich Respekt verschafft. Und genau das ist der Punkt, ja, der mich so ein bisschen hochblicken lässt zu eben, da auch hingehen, wo nicht unbedingt das eigene Klientel ist, sondern zuzuhören, auf andere zuzugehen, sich auch mal in Anführungsstrichen eine Tresche zu holen, aber dann zu sagen, hey, ich war dort, ich habe zugehört und weiß, was die Menschen bewegt.
Was hat Sie in Politik gebracht? Was war Ihre erste Ziele, als Sie nur in Politik gekommen haben und was wollten Sie damals verändern?
Also ich bin 2013 eingetreten und zwar nach der verlorenen Bundestagswahl der Grünen. Wir sind da ganz schön abgeschmiert. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, machst du jetzt mit. Und dann bin ich 2013 nach der Bundestagswahl, wie gesagt, eingetreten und bin dann 2014 schon in den Kreisvorstand in Erfurt gewählt worden. Ja, und da habe ich dann mitgestalten können in der ganzen Zeit. Und 2019 wurde ich dann erstmalig in Stadtrat gewählt. So ist vielleicht der politische Werdegang von mir.
Um eine weitere persönliche Frage an Sie zu stellen. Was hat Sie denn motiviert, Grundschullehrer zu werden? Und wie finden Sie denn den Kontakt mit den kleinen Menschen?
Also ich habe früher ganz oft in der Jugendarbeit gearbeitet, beziehungsweise ich war oft in der Jugendarbeit und habe da mit ganz vielen Kindern unterschiedlichen Alters zu tun gehabt. Meistens so bis 16 oder so. Habe auch eine Jugendleiter-Card gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Also kann man so eine Jugendleiter-Card auch in Thüringen machen. Ne? Habe das gemacht und irgendwann ist der Entschluss in mir gereift. Ich möchte gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder vielmehr mit Kindern arbeiten in der Grundschule, weil ich in der Grundschule so eine Basis legen kann für die berufliche oder für die Zukunft allgemein. Und das treibt mich immer noch an. Und wenn ich jetzt jeden Tag in die Schule gehe und sehe in die Augen und das Spannende an Schule ist ja, man weiß noch nicht so richtig, was kommt. Das sind die Schülerinnen und Schüler genauso wie ich. Man weiß oft nicht, oh, was erwartet mich jetzt? Und das ist der Punkt, dass ich nicht einen Alltag habe, der immer gleich ist, sondern es kann immer was passieren und dann muss man irgendwie darauf reagieren, ganz spontan. Und das ist das Schöne an dem Beruf.
Ja, jetzt ist meiner Meinung nach an der Zeit, sich konkreten Themen zuzuwenden, die uns Schulkinder beschäftigen. Und Frage, die ich denke, jeder Schulkinder stellen will. In unserer Stadt müssen viele Schulen saniert werden. Aber leider werden hierfür nur widerwillig Gelder bereitgestellt. Und unsere Frage ist, ob Sie als Kandidat oder Ihre Partei dieses Problem lösen werden und wenn ja, wie?
Das ist eines meiner Hauptziele. Also das hat für mich oberste Priorität, die Schulsanierung. Ich muss euch ein bisschen korrigieren. Also das Geld ist eigentlich immer da gewesen. Wir haben im Haushalt in den letzten Jahren immer sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Leider hat der Oberbürgermeister Andreas Bausewein nicht dafür gesorgt, dass es ausgegeben wird. In den Mengen, in denen es hätte ausgeben werden müssen. Wir hatten einen Schulnetzplan von 2019, der war super. Da waren ganz viele Maßnahmen drin, die wurden aber nicht umgesetzt. Und das Problem an der Geschichte ist, dass die innerhalb der Verwaltung, also die Mitarbeitenden, sind zu wenig, um die Probleme zu lösen. Das heißt, wir brauchen massiv mehr Personal. Und natürlich wird jetzt jeder sagen, ja, wir haben Fachkräftemangel, wo soll man das herkommen? Und da ist mein Angebot zu sagen, wir müssen die Verwaltung attraktiver machen. Und zwar auch für alle die, die am Schulbau beteiligt sind. Ja, und da muss man verschiedene Dinge auch mal zulassen. Man muss Homeoffice ermöglichen. Man muss auf die individuellen Bedürfnisse der Belegschaft, der Mitarbeitenden zugehen. Und dann kann man auch da jemanden gewinnen. Man muss in die Schulen gehen, muss sagen, hey, wir sind die Verwaltung, wir brauchen euch. Hier gibt es attraktive Angebote, hier gibt es Aufstiegschancen. Nicht warten, bis jemand kommt, also auf eine Jobmesse sich zu stellen, zu sagen, hey, hier ist die Verwaltung und kommt mal ran und wollt ihr nicht? Das ist der falsche Weg, sondern wir müssen in die Schulen gehen, müssen in die Hochschulen gehen, müssen sagen, hier ist die Stadtverwaltung Erfurt, das sind eure Möglichkeiten und wir finden individuelle Lösungen. Und wenn ihr im Homeoffice arbeiten wollt, wenn ihr auch gar nicht in Erfurt wohnt, aber trotzdem Teil der Verwaltung werden wollt, das müssen wir viel mehr voranbringen und das ist meine Idee, wie wir mehr Leute in die Verwaltung bringen. Und dann übrigens auch die Probleme in der Schulsanierung lösen, weil da müssen wir einfach noch schneller werden.
Gutes Stichwort Bildungschancen. Dazu möchten wir gerne noch Sie fragen, wie sehen Sie das denn? Es wird ja gut gesagt, dass beispielsweise Eltern, die einen besseren Bildungsstand haben, beziehungsweise einfach finanziell eine bessere Grundlage haben als ärmere Eltern, dass auch ihre Kinder auch eine bessere Chance haben, ans Gymnasium zu gehen oder auch generell eine wesentlich bessere Bildungsmöglichkeit bekommen, zumindest so, wie man das halt mitbekommt. Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, wie man das hier in Erfurt verbessern könnte?
Das ist natürlich schwer, als Oberbürgermeister zu verbessern, das will ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass viele Schulen sich auf einen guten Weg machen, nämlich auf den Weg zu Gemeinschaftsschulen. Diesen Weg müssen die Schulen aber alleine gehen. Da können wir als Politik nichts machen. Wir können sagen, wir unterstützen das sehr gerne. Ich will nur sagen, warum das meiner Meinung nach wichtig ist, dass es Gemeinschaftsschulen gibt. Ich glaube, längeres gemeinsames Lernen, das wollen übrigens auch ganz viele Thüringerinnen und Thüringer, das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht auch für euch wichtig, wenn man dann Freundschaften nicht nach der vierten Klasse auseinanderbrechen, sondern die dann einfach fortgeführt werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, man kann ja an Gemeinschaftsschulen auch alle Abschlüsse machen. Ne? Ich kann einen Regelschulabschluss machen, ich kann einen Hauptschulabschluss machen, ich kann das Abitur machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wie der Weg sein kann. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir die bestehende Schule jetzt irgendwie abschaffen wollen. Ne? Wir haben ja ganz aktuell in der letzten Woche das Thema Huttenschule gehabt. Das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, was da war, wo die Verwaltung ganz klar gesagt hat, wir wollen die Huttenschule nicht mehr. Ja, und wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass die Huttenschule darunter leidet, dass wir massiven Platzmangel haben, jetzt auserkoren wird, dass sie ausläuft, weil wir keine Gymnasialplätze haben. So geht's am Ende nicht. Also wir wollen eine Vielfalt an Schulen, unterstützen Gemeinschaftsschulen, aber wenn jemand sagt, nein, wir wollen gerne im Gymnasium oder Regelschule bleiben, dann ist das auch in Ordnung. Wir werden das nicht erzwingen können und das ist auch vollkommen legitim.
Ich habe noch eine allgemeine Frage. Was ist Ihre Meinung zum heutigen Schulsystem? Was finden Sie schlecht? Sie haben schon Sachen genannt. Und was finden Sie gut? Und das, was Sie schlecht finden, wie können Sie es verbessern und wie werden Sie es machen und wie schwierig ist es?
Das ist natürlich kommunal sehr schwierig, weil wir natürlich über das ganze System in der Kommune nichts entscheiden können. Das macht ja das Land. Aber ihr habt ja trotzdem gefragt, das beantworte ich trotzdem sehr gern. Ich glaube, wir müssen vom dreigliedrigen Schulsystem weg. Das habe ich eben schon angedeutet. Wir müssen längeres gemeinsames Lernen ermöglichen. weil wir einfach da die Bildungschancen verbessern. Ich meine, ihr habt das schon angesprochen, die Frage war ja, wie will ich das verbessern? Oder Eltern, denen es ein bisschen besser geht, die besser situiert sind, ne, da kommen die Kinder schneller aufs Gymnasium. Das stimmt, das ist statistisch auch erwiesen und das kann es ja am Ende nicht sein, dass jemand, dessen Eltern irgendwie nicht im Geld schwimmen, will ich mal sagen, oder vielleicht jemand, der geflüchtet ist hierher, dann einfach nicht die gleichen Bildungschancen hat. Das geht so nicht und deswegen ist das große Ziel, auch wenn es schwierig ist, die Dreigliedrigkeit abzuschaffen. Das wäre so ein Punkt, den man auf Landesebene auf jeden Fall angehen würde. In der Kommune heißt es aber eigentlich, dass die Ausstattung an Schulen sich verbessern muss. Das kann die Kommune leisten. Also wenn man halt sieht, was hier manchmal los ist. Ihr kennt das ja alles, wie viele Kinder in den Räumen sind. Das ist erstens ganz voll. Die Ausstattung mitunter ist schwierig. Wir haben in Schulen, da gibt es kein WLAN. Ja, das ist eine Katastrophe. Da haben wir als Grüne auch einen Eintrag eingebracht, ich hole ein bisschen aus, dass wir wollen, dass WLAN auch ermöglicht wird, wenn es keine Generalsanierung ist. Vorher ist es nämlich nur gewesen, wenn die Verwaltung generalsaniert hat, dann gab es auch eine Digitalisierung. Das haben wir jetzt angeschoben, dass das auch außerhalb dieser Sanierung möglich ist. Das ist ein ganz großer Erfolg und das mache ich natürlich nicht für mich, sondern das haben wir für euch gemacht, weil ihr braucht einfach WLAN, um zu lernen und modern Unterricht zu machen. Das ist ja vollkommen klar.
Und genau zu diesem Stichpunkt zum Schüler möchte ich Sie auch noch gern fragen. Nach Ihrem Wahlprogramm 2019 nach, möchten Sie gern für alle Schüler und Studenten, wenn ich mich richtig entsinnere, ein kostenloses Ticket zur Verfügung stellen, damit sie zur Schule fahren können?
Ja, wir haben das in der Tat im Stadtrat auch besprochen und das ist allerdings sehr kompliziert, weil das natürlich ausgeglichen werden muss. Das heißt, die EFAG hat ja bestimmte Einnahmen, wir müssen das ausgleichen. Das ist nicht ganz so einfach möglich. Aber wir haben ja in der Zwischenzeit eine große Errungenschaft, nämlich das 49-Euro-Ticket. Und das ist was, was natürlich jetzt die Fahrkarten über Erfurt hinaus, also was es möglich macht, auch über Erfurt hinaus zu fahren. Das ist jetzt was wir nicht in Erfurt irgendwie gemacht haben. Das ist vollkommen klar. Was wir uns aber gut vorstellen können, ist das Modell Jena. In Jena ist es so, dass dort Jugendliche und Kinder für 29 Euro fahren können. Das ist eine Idee, die ist sehr charmant. Aber auch das, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, das muss man am Ende durchfinanzieren. Also ich werde nicht das Blaue vom Himmel versprechen und sagen, wir machen jetzt 29 Euro, sondern wir müssen auch gucken, wie wir es finanzieren. Also das ist immer so. Und da werden wir das werden mal schauen müssen, ob das geht. Und wenn es geht, kann ich mir das durchaus vorstellen.
Welche Pläne hat Ihre Partei, um die Freizeitaktivitäten der Jugend unserer Stadt zu verbessern? Das ist ein bisschen getrennt von Schule. Aber was können Jugendliche in unserer Stadt nach der Schule machen? Und was werden sie schaffen?
Also ich glaube, dass junge Menschen Räume brauchen. Offene Räume, auch nicht kommerzielle Räume. Und da haben wir zum Beispiel auch schon viel angeregt. Ich will nur sagen, was wir zum Beispiel wollen, ist so Awareness-Teams. Das heißt, wenn ihr abends feiern wollt und so weiter und es entstehen Konflikte, dann brauchen wir nicht irgendwie das Ordnungsamt oder die Polizei, die da zu euch kommt, sondern brauchen wir Menschen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiter, Awareness-Teams, die die Konflikte lösen. Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, für die älteren Jugendlichen, so will ich es mal sagen, ganz, ganz wichtig ist. Weil die Räume sucht ihr euch sowieso. Ja? Aber wenn wir Räume finden, wo das gegenseitige Verständnis da ist, wo man nicht auch irgendwo vertrieben wird, will ich mal sagen, in Anführungsstrichen, das ist ganz wichtig. Für die Kleineren, da ist mir ganz wichtig, dass wir die Spielplätze in einem ordentlichen Zustand erhalten. Ich weiß zum Beispiel im S-Bau-Spielplatz, da liegt ganz oft auch mal Scherben und so weiter. Das ist echt Mist, will ich ganz klar so sagen. Also da muss man einfach reagieren. Ich weiß, dass das Gartenaufsichtsamt reagiert, aber auch da sind es ja am Ende vielleicht auch Jugendliche, die ja gerne feiern möchten. Da sind wir bei den Awareness-Teams. Also da muss man auch hingehen und einfach sagen, hey, kommt, nehmt euren Kram mit und dann ist gut. Ja, das muss man einfach schaffen. Und das ist so was ich einfach für junge Leute auch erreichen will. Dass das Verständnis auch da ist, auch für die jungen Menschen. Ja, dass da ein bisschen lauter wird und das ist alles okay. Aber wenn man gegenseitig Verständnis hat und sagt, man drückt da auch mal ein Auge zu und so, dann ist das auch besser, glaube ich, für alle Beteiligten.
Dann möchte ich Sie kurz nochmal zu dem, was Sie gerade gesagt haben, nochmal eine Frage stellen. Es gibt ja bereits schon in Erfurt schon einige Jugendhäuser. Und da würde mich jetzt sehr interessieren, inwiefern da jetzt ein Unterschied ist, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Denn diese Jugendhäuser, um einige zu nennen, wie beispielsweise das Maxi oder das Domizil etc., die sind ja auch schon so ausgelegt, wo sich Jugendliche sich hingehen können, sich treffen, haben Räume zur Verfügung gestellt, können was Kleines trinken, also nicht alkoholisches, was Kleines essen. Und da würde mich jetzt gerne interessieren, wie jetzt der Unterschied zu dem, was Sie gerade gesagt haben, der Unterschied ist.
Naja, die Jugendhäuser sind halt wirklich städtisch. Ja, also die Parks sind auch städtisch, aber die Jugendhäuser sind ja wirklich Plätze in Räumen, will ich mal sagen, für die Jugendlichen. Aber das ist ein gutes Stichwort. auch da ist bei der Sanierung von Jugendhäusern einiges schiefgelaufen. Ich weiß, am Auenteich in Erfurt Nord, da ist jetzt das Jugendhaus saniert worden. Das ist sehr schön geworden und es ist ein erster guter Schritt. Und ich glaube, jetzt muss es auch weitergehen, damit man halt auch, wenn es mal nicht sehr warm ist, sich irgendwo treffen kann. Und da werde ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen und dass die Jugendhäuser ausgestattet sind ordentlich, dass ich mich da treffen kann und ein bisschen was trinken kann. Natürlich nicht alkoholisch, wenn ihr das sagt. Und eine coole Zeit miteinander verbringt.
Ja, Gerüchten zufolge soll Medien und Kommunikation im nächsten Jahr in Thüringen Pflichtfach sein. Klären Sie, warum es wichtig ist, Kinder die Beziehungen zwischen Menschen und die Bewusstsein bei der Aufnahme von Informationen aus den Medien zu vermitteln und warum Medien und Kommunikation ist sehr wichtiges Fach.
Also wir leben ja in einer Zeit, in der es gerade ganz viele Fake News gibt. Ja, also das ist ja, man muss ja nur Social Media sich mal umgucken, in allen Kanälen. Es gibt ganz viele Fake News und da ist es ganz wichtig, dass man nicht drauf reinfällt und dass man so früh wie möglich damit konfrontiert wird, was sind Fake News, wie begegne ich den Fake News und woran erkenne ich sie auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, so früh wie möglich dieses Fach Medienkunde oder mit Medien in Kontakt zu kommen, um das aufzuklären. Nicht nur das ist das Negative, das Positive natürlich auch, der Umgang mit Medien lernen, ja, also was für Vorteile habe ich dadurch? Was ist die digitale Welt? Ist das effizienter möglicherweise auch für einen Job und so weiter? Also was habe ich für Jobmöglichkeiten am Ende? Was hat KI? Das ist jetzt was ganz Neues. Ja, was für Chancen habe ich mit KI? Was ist die Gefahr? Also immer dieses Ambivalente zu sehen, was die neuen Medien bringen, was Social Media bringt, mir bringt, aber wo ich auch am Ende aufpassen muss, dass ich nicht in irgendeine Falle tappe. Wir haben das Beispiel TikTok, wo die AfD massiv drin ist, massiv Fake News verbreitet. Und das für Jugendliche natürlich total ansprechend ist. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht in eine falsche Richtung geht. Und da braucht es Aufklärung über die Chancen, aber auch die Gefahren.
Da möchte ich gerne eine Gegenfrage stellen. Was ist denn Fake News für Sie? In meiner Papa-Arbeit, die ich in meiner Schule schreiben durfte, haben wir genau das Thema behandelt, was ich gerade gesagt habe. Fake News und richtiger Umgang mit Medien. Und da haben wir schnell festgestellt, dass Fake News ein sehr, sehr großer Oberbegriff ist, dass sehr, sehr viel darunter reinfällt. Darum würde mich sehr, sehr brennend interessieren, wie Sie denn Fake News denn sehen.
Also für mich sind Fake News, dass irgendjemand Fakten herausplaudert, will ich mal sagen. Ja, Donald Trump ist da ein ganz schlimmes Beispiel, will ich mal sagen, ohne dass es belegt ist. Also es gibt immer keine Quellenangabe dafür, dass das wirklich stimmt. Und da muss ich sagen, das geht dann am Ende so nicht, weil wir müssen immer faktenbasiert diskutieren. Ja, also wenn mir jemand zum Beispiel sagt, einen Klimawandel gibt es nicht, das ist für mich auch keine, das ist Fake News. Das ist ein ganz typischer Fall von Fake News, ja. Und das muss man am Ende auch argumentativ entkräften. Da muss man argumentativ dagegenhalten. Und da muss man klar faktenbasiert sagen, nein, es gibt hier die Studien, ja, über 99% der Klimaforscher sagen, das ist menschengemacht, der Klimawandel, und eben nicht, wie andere bedeuten, das ist jetzt mal so eine Periode und so, und es war schon immer mal da. Das ist Quatsch, das ist klassische Fake News. Und das zu erkennen und danach zu recherchieren, das ist die Aufgabe, vor allen Dingen der jungen Generation, dass es gar nicht so weit kommt, dass man wissenschaftliche Fakten in Frage stellt.
Eine Frage zur Digitalisierung, die Themen, die schon Sie genannt haben. Und vor eigenen Zeiten wurde PISA-Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Digitalisierung hat viele Nachteile. Und welche Gegenargumente können Sie stellen?
Also ich glaube, man muss eine gute Balance finden, ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, oder ihr habt das ja auch genannt, ich bin Grundschullehrer und ich kann natürlich keinem Erstklässler anfangen und sagen, hier hast du ein Tablet oder irgendwie und mach mal, das funktioniert nicht. Ja, also man muss das gut anbahnen. Also es gibt jetzt auch Länder, die haben in Corona-Zeiten komplett auf Digitalisierung gesetzt, die haben jetzt erkannt, das war ein bisschen too much. Die fahren das jetzt wieder zurück. Ja, also man muss da Balance finden, das ist das eine, aber muss vor allen Dingen auch die Möglichkeiten haben, dass Digitalisierung überhaupt möglich ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel keine Whiteboards habe, ich habe keine Whiteboards, dann wird es einfach komplett schwierig. Ja, also dann kann ich da ein Tablet hinstellen oder so, ja. Aber so richtig nützlich ist es dann am Ende nicht. Also ich muss auch damit arbeiten können. Das heißt, ich muss die Möglichkeiten schaffen. Ja, ob das Whiteboard in 10 Jahren noch das Nonplusultra ist, ich glaube es nicht. Da wird es wieder was anderes geben. Aber wir müssen da immer mit auch im Trend gehen. Wir müssen Möglichkeiten haben, aber dürfen natürlich auch das Althergebrachte in dem Gehen, dass man auch mit einem Stift umgehen muss, um es mal ganz plakativ zu sagen, auch mit dem Stift schreiben muss, das darf ich nicht vernachlässigen. Das vollkommen klar, eine Handschrift zu entwickeln, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade für die jüngeren Kinder.
Eine Frage, die ich Sie gerne auch noch gerne stellen möchte. Sie als Grundschullehrer, ich weiß jetzt nicht, wie oft das Thema Sie konfrontiert, Mobbing an Schulen. Uns wurde gesagt in einer Sitzung im Schülerparlament, dass es keine richtigen aktuellen Zahlen gibt zu Mobbing an Schulen. Man weiß aber, dass sie definitiv existieren von dem, was man in dem eigenen Umfeld so hört. Oder auch wenn man Freunde anderen Schulen hat, man bekommt schon das Thema mit. Und da würde mich sehr, sehr brennend interessieren, wie sehen Sie das denn, wie man daran gegen vorgehen kann? Sehen Sie darin eine Notwendigkeit? Und gibt es da vielleicht schon einige, ich nenne es mal Programme oder Initiativen, die Sie vielleicht dafür sehen würden?
Also die Notwendigkeit ist definitiv da, vollkommen logisch. Also wir müssen gegen jede Art von Mobbing, Gewalt, Diskriminierung vorgehen, vollkommen klar. Deswegen bin ich euch als Schülerparlament da ganz dankbar, weil ihr habt nämlich in eurem Plenum einen ganz tollen Antrag geschrieben, dass ihr genau das angehen wollt und Maßnahmenkatalog fordert. Das finde ich gut. Genau das sollten wir machen. Und das würde ich sofort als Oberbürgermeister umsetzen, dass man einen klaren Maßnahmenkatalog hat, wenn in den an die Schulen gibt, was passiert, wenn. Ja? Ich weiß, da gibt es Ordnungsmaßnahmen, das ist also das Schulgesetz geregelt. Aber ich glaube, das nützt nicht immer was. Sondern man muss klar sagen, okay, was kann ich dann auch tun, vielleicht auch als Stadt, ja, muss ich da möglicherweise auch schauen, ob ich da Schulsozialarbeit stärken kann, zum Beispiel, und so weiter. Das kann ich nur unterstützen und wir werden den nächsten Antrag im Stadtrat haben, beziehungsweise der ist dann schon durch, wenn dieser Podcast gesendet ist, hoffentlich. Und dann wird es zu diesem Maßnahmenkatalog kommen und da bin ich ganz froh, dass ihr das mit eingeleitet habt. Also, große Klasse.
Sie sind Mitglied der Fraktion Die Grünen, Bündnis 90. Und meine Frage ist, welche Meinung haben Sie? Wie wichtig ist, dass Jugendliche werden mehr bewusst beim Fragen der Nachhaltigkeit und Klimawandel sein? Und wie können wir diese Themen beim jugendlichen Massen bewerben und vermitteln?
Also letzten Endes sind in den letzten Jahren durch Fridays for Future, ist da ganz viel schon passiert. Also die Fridays for Future hat wirklich Akzente gesetzt in der Politik, ja, mit ihren Demonstrationen und hat gezeigt, dass die Jugendlichen, dass es den Jugendlichen echt wichtig ist, wie ihre Zukunft aussieht. Die waren ein Treiber und ja, da geht bestimmt auch immer noch mehr. Und ich glaube, dass man das auch in der Kommune schafft. Ja, global denken und lokal handeln, das ist so ein Stichwort, oder das sind so Stichworte, die mich auch umtreiben. Wir können in Erfurt ganz viel machen, ja. Wir haben einen Radentscheid gehabt vor ein paar Jahren. Das ist ja sicher auch bekannt, die gefordert, ganz viel gefordert haben, mehr Fahrradabstellplätze, sichere Radwege unter anderem und noch ganz viel mehr. Das könnte ich jetzt noch aufzählen, aber das führt jetzt zu weit. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen doch dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche sicher in die Schulen kommen. Wir sehen ganz oft, dass es echt gefährlich ist. Das wisst ihr ganz, ganz klar und ganz eindeutig, dass es eben nicht immer so geht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir brauchen wirklich einen guten ÖPNV. Den haben wir in großen Teilen in Erfurt, das will ich gar nicht sagen. Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt bald und dass wir jetzt diese Linie 9 angehen. Das ist dann die Linie, die dann so in der Oststadt, will ich mal sagen, kommt, Thälmannstraße. Und das wird auch ein bisschen den Bahnhof entlasten. Da gibt es einen großen Stau immer, früh, vor allem früh und am Nachmittag im Berufsverkehr. Und ich glaube, da müssen wir mehr tun. Und das Dritte, ich meine, wir müssen das Stadtgrün hier stärken. Ja, wir sind in Erfurt eigentlich eine grüne Stadt, wir haben viele Parks, aber wir haben auch durch den Klimawandel massiv Bäume verloren. Ja, wir haben letztes Jahr im August ein großes Unwetter gehabt, da sind ganz viele Bäume hier abgeknickt einfach. Und wir sind nicht nur wegen des Unwetters mit 10.000 Bäumen hinterher. Wir müssen also eigentlich in Erfurt 10.000 Bäume nachpflanzen. Und das müssen wir jetzt ganz, ganz schnell angehen, weil Bäume sind ein ganz wichtiger Faktor auch zum Hitzeschutz. Ja, also wenn wir im Sommer hier bei 40 Grad sind, dann ist das für den Menschen einfach auch eine Gesundheitsgefahr. Das ist einfach so. Und da brauchen wir einfach Plätze im Schatten, wo wir uns bewegen können. Und es ist einfach so wichtig, dass wir diese Plätze schaffen, dass wir um die Bäume kümmern, um Stadtgrün kümmern, ja, dass wir auch Fassadengrün zulassen. Das ist so ein Punkt, das geht in Erfurt gar nicht, dass von einer Fassade Grün hochwächst. Das ist für mich völlig unverständlich, weil das hat so viele Vorteile, ne? Es kühlt im Sommer und es wärmt im Winter. Und das sollten wir auch ermöglichen, dass das einfach geht. Also ich wünsche mir einfach eine Verwaltung und ich wäre ein Oberbürgermeister, der viel ermöglicht, der auch kreativ ist in den Möglichkeiten und der nicht immer sagt, ach, das geht nicht und das geht nicht. Wir versuchen das und zwar immer im Sinne der ganzen Beteiligten, die irgendwas ermöglichen wollen, da finden wir eine Lösung und sagen nicht von vornherein, nein, das geht auf gar keinen Fall.
Ich möchte Sie gerne noch eine Frage stellen. Wie finden Sie denn die Jugendpartizipation? Sie haben ja gerade eben ja schon die Fridays for Future Bewegung ja schon angesprochen, wo sehr viele Jugendliche rausgegangen sind zur Straße und dagegen quasi protestiert haben. Und auch das Jugendparlament ist ja auch so, ich nenne es mal, von Jugend politisch geführt. Und da würde mich gerne auch, bin ich auch sehr neugierig zu erfahren, sehen Sie da vielleicht auch noch irgendwelche Möglichkeiten, wie man das noch fördern kann, wie man Jugendliche, Schüler oder auch junge Erwachsene zur Politik heranführen kann, so dass sie selber in ihrer Heimatstadt, wo sie auch leben, wohnen, aufgewachsen sind, sich selber beteiligen können.
Also wir haben in Erfurt eine relativ gute Beteiligungsstruktur, nämlich BAM. Das ist euch sicher auch bekannt, ne? Die ganz tolle Aktionen machen, also die auch immer einladen. Wir haben ein großes Fest im Apuler Garten, das vom Stadtjugendring organisiert wird. Wir haben euch als Schülerparlament, ja, das deutlich besser ausgestaltet werden muss, das will ich an dieser Stelle auch sagen. Also mit 1.000 Euro pro Jahr, das tut mir leid, das wird nicht gehen. Da werden wir uns einsetzen, dass das massiv Mehrwert, wir verhandeln gerade den Haushalt. Und ich bin da sehr optimistisch, dass da deutlich mehr kommt, denn die Arbeit, die ihr macht, unter anderem auch die BAM macht, die ist so wichtig, weil ihr habt ein Parlament, ihr habt eine Form von Demokratie, wie man entscheidet. Und ihr seid die, die Demokratie lebt und die Demokratie weitergibt, die mit Kompromissen arbeitet. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch brauchen in der Gesellschaft, die gerade, ja, fast einfach möglicherweise auseinanderdriftet. Die Gesellschaft spaltet sich oder ist vielleicht auch auf dem Weg dorthin und wir brauchen da mehr Zusammenhalt. Und wer, wenn nicht die junge Generation, kann das schaffen, indem sie einfach Formen schafft, wo man miteinander diskutiert, von mir ist auch hart diskutiert, ja, aber am Ende sagt, das ist unser Kompromiss, das ist unsere Kompromisslinie und da haben wir uns geeinigt und da stehen wir auch dazu. Das ist Demokratie und das müssen wir immer wieder fördern und fördern und das, Demokratie kostet immer Geld. Es ist aber schlimmer, wenn ich kein Geld an Demokratie gebe, weil dann ist die Gefahr groß, dass er irgendwann nicht mehr da ist. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und deswegen Demokratieprojekte, junge Leute stärken. Übrigens auch die Demokratie an Schule. Ja, also setzen wir uns sehr ein, dass halt da die Hierarchien abgeflacht werden. Das ist eher wie ein Landesthema. Dass es nicht so ist, der Lehrer oder die Schulleitung gegen die Schüler, irgendwie die sind bei da unten, sondern dass wir gucken, Formen finden, wo man gemeinsam auf einer demokratischen Ebene tolle Lösungen für die jeweilige Schule findet.
Sehen Sie das denn so, dass es so einen Unterschied gibt zwischen Lehrern und Schülern, so wie Sie es gerade gesagt haben?
Ja, also was ich immer erlebe, ist, dass die Schülerbeteiligung ausbaufähig ist. Also das erlebe ich schon und wünsche mir da mehr Mut auch, dass man gemeinsam das schafft. Also das ist sicher nicht an allen Schulen so, das will ich gar nicht sagen. Aber jetzt auch zu sagen, an allen Schulen gibt es keine Hierarchie, das glaube ich nicht.
Ich will ein bisschen ein Thema Nachhaltigkeit Ihnen fragen. Sie haben gemerkt, dass unsere Arbeit ist sehr wichtig, dass es ist sehr gut, dass wir in Deutschland haben so viele nachhaltige Jugendorganisationen wie Fridays for Future. Aber ich war zum Beispiel auf einer öffentlichen Vorlesung in Jena und dort haben wir zum Beispiel genommen eine gute Register, Online-Register, regis.org, wo stand, dass bis 2050 in Erfurt und Jena Durchschnittstemperatur wird auf ungefähr 2,7 vergrößern. Und Problem war, dass egal was werden wir hier vor Ort machen, wir werden komplett diese Zahlen nicht verändern, weil gibt es in unserer Welt viele Länder, die komplett nicht nachhaltig leben. Ich denke, jeder kann irgendein Beispiel für sich nennen. Und meine Frage ist, finden Sie es wichtig und sinnvoll, hier vor Ort nachhaltig leben, wenn viele Länder gibt es, die nicht nachhaltig sind und kümmern sich komplett nicht um Klimawandel. Und ja, was können wir damit machen?
Also ich finde es schon wichtig, dass wir das hier machen. Zum einen haben wir als Industrienation, als Deutschland das Wissen, was wir gegen den Klimawandel tun können. Das haben wir. Das ist das Erste. Dann haben wir als Land auch eine Vorbildfunktion. Das heißt, viele in Europa und auch weltweit, die schauen ja auf uns hoch und die sagen, wenn Deutschland das irgendwie schafft, ne, die CO2 zu reduzieren und seine Emissionen herunterzufahren, dann kriegen wir das auch hin. Wenn es Deutschland schafft, seine Energieerzeugung umzustellen, komplett auf Erneuerbare, dann schaffen wir das auch. Das wird nicht reichen. Aber wir, die Verursacher des Klimawandels sind, hauptsächlich, können jetzt nicht sagen, wir lehnen uns zurück. Das geht nicht. Also wir sollten doch jetzt alle, die betroffen sind, und das sind die Länder in Afrika, das ist in Asien, da gibt es Überschwemmungen, ganz viel, da gibt es große Dürren, ja, die müssen wir doch jetzt unterstützen. Und dass, wenn jeder und jede bei sich anfängt und das macht, dann können wir da ganz, ganz viel erreichen. Aber zu sagen, ach naja, da können wir sowieso nichts machen, das halte ich für ganz schwierig. Ne? Also wir müssen das einfach angehen. Wir haben die Chance, aber wir müssen es entschlossen angehen. Ja, die 1,5 Grad, die in Paris verabschiedet wurden, ich weiß, wir sind da jetzt schon ganz nah dran an dem Ziel oder wir sind sogar teilweise schon drüber. Aber jetzt zu sagen, ach, das wird nichts mehr und das geht nicht mehr, das kann nicht die Lösung sein, sondern wir wollen ja auch noch für eure Generation, für die Generation, die danach kommt, eine lebenswerte Erde haben. Wenn wir hier 4-5 Grad mehr haben, dann wird es auf dieser Erde nicht mehr lebenswert sein. Das ist einfach so. Und das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir uns quasi selbst auslöschen als Menschheit. Das geht ja nicht. Und dann haben wir noch ganz andere Lebewesen, die da sind, ja. Und die Menschen werden dann zu uns kommen. Also es gibt Fluchtursachen zu bekämpfen, heißt am Ende auch, die Menschen dort zu stärken, Klimamaßnahmen endlich umzusetzen, bei uns und auch woanders, ja, weil niemand verlässt ja seine Heimat gerne freiwillig. Und das heißt, wenn wir hier alle irgendwie an einem Strang ziehen, und es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, das kann eine Müllabsammelaktion sein. Ja, auch das hat schon was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das kann sein, ich mache mal eine Baumpflanzaktion mit. Das kann sein, ich vermeide Müll generell, versuche das. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was jeder und jeder machen kann. Und wenn wir das alle irgendwie anpacken und verstehen, dass wir auch Teil der Lösung sind, dann können wir da auch Großes erreichen.
Also um zusammenzufassen, wie sehen Sie denn jetzt nochmal, um das Ganze mal zu wiederholen, in einfachen Worten bitte, was hat denn die Möglichkeit, die Stadt Erfurt oder Sie als Oberbürgermeister, denn jetzt die Nachhaltigkeit hier in Erfurt denn voranzubringen?
Also für uns als Grüne ist es ganz wichtig, dass wir Stadtgrün stärken. Mehr Bäume, mehr Grün, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist besseren Radverkehr. Also jede Autofahrt, die wir irgendwie vermeiden können und mit dem Rad fahren können, betrifft auch Elterntaxis. Ja, das ist auch so ein Stichwort. Ja, das sollten wir unbedingt tun. Das sind so Punkte. ÖPNV habe ich schon genannt. Das können wir machen. Menschen auch zu sensibilisieren dafür, dass man auch einen Müll nicht irgendwo einfach hinschmeißt oder Zigaretten oder ähnliches, sondern dass man es in die Mülleimer tut. Das ist auch so ein Punkt. Ja, vielleicht das in einfachen Worten und ganz kurz. Ich könnte jetzt noch ausschweifender werden, aber das sind so die Punkte, die uns da ganz wichtig sind. Und da können wir als Stadt auch ganz, ganz, ganz viel machen, wenn man es will.
In den letzten Jahren geht es viel um freiwilliges Sozialjahr. Und es gibt zum Beispiel bei uns in Erfurt eine gute Organisation, Naturjugendfreunde. Und die bitten freiwilliges Sozialjahr, um nachhaltig zu leben und so weiter und unsere Stadt zu verbessern. Und finden Sie es gut oder eher schlecht, ein freiwilliges Sozialjahr zu haben und wichtig, dann irgendwann es zu verpflichten, es zu machen, weil jetzt ist es freiwillig.
Also ich finde es ganz gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja FSJ, es gibt ja auch FÖJ, ne? Es gibt ja dann auch noch einen Bundesfreiwilligendienst. Also es gibt ganz viele Freiwilligendienste, die gemacht werden können. Das ist ganz wichtig und das unterstützen wir auch. Das darf aber nicht sein, dass diejenigen können die Arbeit machen, die ein Festangestellter macht. Also das darf am Ende nicht dazu führen. Ja, dass dieser Arbeitsplatz ersetzt wird, sondern es ist eine Ergänzung. Es soll ja sein, dass man schaut, ob das Richtige für mich ist. Ne? Ob jetzt, gibt ganz viele FSJ-Möglichkeiten. Es gibt, wenn ich jetzt FÖJ zum Beispiel sage, in der Fuchsfarm, ja, das kann ich ja machen, dann kann ich sagen, oh, ist das was für mich, dass ich im Wald arbeite oder Natur arbeite, um selber herauszufinden, ist das was für mich. Ich sehe nicht, dass man das zur Pflicht machen sollte. Ich glaube, das sollte man den Kindern und Jugendlichen oder den Jugendlichen selber überlassen, ob sie das machen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ich sehe nicht, dass es verpflichtend sein muss. Also ganz klare Antwort, nein, verpflichtend würde ich es nicht machen.
Im Wahlprogramm stand, dass Sie ja gerne die Jugendarbeit dann gerne fördern möchten, wenn ich mich richtig entsinnere. Und können Sie da bitte noch mal ein bisschen jetzt erklären, für wahrscheinlich für unsere junge Podcast-Hörerschaft, was für bestehende oder aktuelle Projekte es denn schon dazu gibt und welche möchten Sie denn gerne hier in Erfurt denn ausbauen?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Jugendlichen fragt, was sie gerne ausgebaut haben möchten. Also ich werde jetzt nicht irgendein Projekt oder zwei Projekte sagen, die möchte ich gerne ausgebaut haben und andere fallen dann runter. Ich glaube, sind wir nochmal bei der Beteiligungsstruktur, wir müssen mit den Jugendlichen viel mehr reden und ihnen zuhören, dann auch wissen, was sie gerne möchten. Ja, also wir haben den Spontanpartyplatz zum Beispiel in Stotternheim. Das ist was ganz viele an uns herangetragen haben. Gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen Platz, wo wir einfach mal spontan feiern können, wo es auch mal richtig laut sein kann. Und das ist so ein Punkt, das haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen gemacht. Ja, und wenn die auf uns zukommen, und da ermutige ich jeden und jede von euch, dass er sagt, hey Politik, hey Grüne, wir haben ein Anliegen, könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr das umsetzt? Dann hören wir uns das an, dann reden wir darüber, dann müssen wir auch gucken, ob das möglich ist, vollkommen klar. Ja, also ich werde jetzt nicht immer sagen, das geht immer alles, sondern wie findet man eine gemeinsame Lösung, was ihr gerne machen möchtet. Das ist ja auch immer nichts Festes. Es wandelt sich ja unheimlich, ist sehr dynamisch. Ne? Und deswegen die Projekte, die es von Jugendlichen gibt, her damit, die gucken wir uns an und dann schauen wir, was geht.
Ich habe eine persönliche Frage zu Ihnen. Sie sind ein Politiker und ich denke, viele Jugendliche interessieren sich, wie euer Alltag aussieht. Was machen Sie und wie groß ist ein Teil von Politik an Ihrem Leben?
Also ich bin ja nicht Berufspolitiker, es ist ja alles im Ehrenamt im Stadtrat, aber auch das ist schon ordentlich, was da auch an Zeit kommt. Also das ist oft so, wie sieht der Alltag aus, wenn zum Beispiel eine Stadtratswoche ist, das ist ein ganz klassischer Fall, dann haben wir immer an einem Tag vorher, an dem Montag meistens eine Fraktionssitzung. Das bedeutet, wir gehen den kompletten Stadtrat durch und schauen, wie ist unser Abstimmungsverhalten. Dann kommen Ausschüsse dazu, ihr seid ja auch im Bildung- und Kulturausschuss immer mit dabei, das kennt ihr ja, was da so abgeht. Das kommt, ist dann auch noch verschieden, da gibt es manchmal, hat man dann zwei Ausschüsse, manchmal nur einen Ausschuss. Dann kommt der Stadtrat, ja, manchmal geht er über zwei Tage. Also, aber wie gesagt, das ist alles im Ehrenamt. Das ist jetzt nicht als Berufspolitiker. Und dann gibt es verschiedene Treffen manchmal noch. Man war ja auch schon bei euch mal am Fischmarkt und haben wir uns unterhalten mit verschiedenen Verbänden, mit Vereinen und so weiter und so fort. Dann geht man auch mal am Wochenende irgendwo hin, wenn jetzt was ist. Also das ist alles, schließt alles die Stadtratsarbeit mit ein. Genau, und dann gibt es mal Wochen, wo es mal ein bisschen mehr oder weniger ist. Aber so ist im Prinzip der Ablauf so einer Sitzungswoche.
Beratungsnetzwerke, das war auch ein Thema in Ihrem Wahlprogramm. Und da würde mich, kommt jetzt die Frage auf, wie stellen sich denn bitte schön die Beratungsnetzwerke vor? Wie können jugendliche Schüler davon profitieren oder auch andere Personen?
Naja, also von Netzwerken profitiert man, glaube ich, immer. Und wenn man mit einem in einem Beratungsnetzwerk ist, also das kommt natürlich darauf an, was es für ein Beratungsnetzwerk ist am Ende. Aber da ist aber auch ganz wichtig, dass man miteinander, dass man erstmal zuhört, das ist, glaube ich, ganz wichtig, und dass man auch aufzeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Ne? Das gibt, glaube ich, jetzt keine Pauschallösung, das muss man auch am Ende sagen. Aber Netzwerke zu schaffen, aufzuzeigen, was noch geht, das ist doch übrigens Aufgabe der Politik. Ja? Also wenn mir jemand kommt, wo kann ich mich engagieren und so weiter und so fort, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und diese Netzwerke gilt es aufrecht zu erhalten, zu fördern. Und das ist ganz klar Aufgabe der Politik, auch Teilhabe zu ermöglichen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ein wichtiger Teil des politischen Arbeit ist, Partei zu verbessern. Und meine Frage ist, wo sind Sie unzufrieden mit irgendeinen Punkten in Ihrer Partei? Und wie wollen Sie es verbessern, wenn es irgendwas gibt?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist auch eine Fangfrage, will ich fast sagen. Also natürlich ist es mitnichten so, dass ich immer 100% mit allem übereinstimme. Das ist doch vollkommen normal, wenn eine Partei von Pluralität. Also es gibt bei uns nicht immer nur eine Meinung und die ist auch nicht immer irgendwie richtig, sondern da gibt es ganz verschiedene Meinungen, die aufeinander zugehen oder zugehen sollten. Was mich stört, das ist echt schwierig. Also manchmal finde ich meine Partei ein bisschen zu forsch. Also da würde ich mir manchmal wünschen, dreht man noch eine Runde, überlegt nochmal, ob das denn auch geht in Teilen. Aber eigentlich so viel zu kritisieren habe ich nicht, sonst wäre ich nicht in der Partei und würde mich dann nicht engagieren. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, was uns immer gut gelingt, ist am Ende, dass wir aus verschiedenen Positionen, die auch mal vollkommen kontrovers sein können, dass wir am Ende zusammenfinden. Und das ist, glaube ich, das Wesen von uns Grünen, dass wir zwar möglicherweise hart diskutieren, wir sind sehr diskussionsfreudig, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ich sage, oh, noch eine Diskussion und noch eine Diskussion, ist das jetzt nochmal notwendig? Aber am Ende finden wir immer zu einer guten Lösung, da sagt man, gut, dass wir nochmal diskutiert haben. Das nervt manchmal, aber am Ende bringt es auch wirklich Frucht.
Behinderte Menschen, Sie sind ja relativ benachteiligt im sozialen Leben, sei es jetzt in der Berufsfindung oder auch jetzt, was die Bildung betrifft. Da haben Sie es natürlich aufgrund Ihrer Einschränkungen natürlich schwierig. Ich würde jetzt mal sagen, dass Erfurt relativ viel tut für diese Menschen. Und nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie sieht denn die Zukunft von diesen Menschen denn aus mit ihren Einschränkungen? Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, wie man sie jetzt hier in der Stadt Erfurt vielleicht irgendwie besser binden kann oder sie fördert, dass sie irgendwie sich mehr ein Teil der Gesellschaft fühlt und sich nicht irgendwie isoliert zu Hause halten und dass sie wirklich auch zukünftig jetzt gesehen in 5, 10 Jahren mehr aus sich machen können, als in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten?
Das finde ich eine sehr wichtige und eine sehr schöne Frage. Ich glaube, das Thema Inklusion, und das ist ja, glaube ich, auch das, worum es auch hier geht, das ist extrem wichtig. Ja, also Menschen mit Einschränkungen, würde ich es mal nennen, egal ob das jetzt eine körperliche, ob das eine geistige Einschränkung ist, eine motorische, die sind trotzdem Teil unserer Gesellschaft. Ja, und die sollten wir nirgendwo irgendwie in Anführungsstrichen abschieben irgendwohin oder beiseite drängen, sondern die gehören genauso zu uns und zu Erfurt dazu, wie die, die keine Einschränkungen haben. Das ist ganz wichtig. Das heißt, sie müssen versuchen, so viele Barrieren wie möglich abzubauen. Das kann zum Beispiel nicht sein, es ist ganz einfach, dass man Straßenbahnhaltestellen, dass die so sind, dass nicht alle, dass die behinderten Menschen da nicht einsteigen können. Ja? Ich steige ganz oft in der Baumerstraße ein, ne? Nordhäuser Straße. Das ist total schwierig. Da habe ich keine Kante zum Einsteigen. Das heißt, Menschen mit einem Rollstuhl kann an der Haltestelle Baumerstraße statt einwärts nicht einsteigen. Das sowas geht zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ja? Wir brauchen übrigens auch gute Gehwege. Ja, wir haben ältere Menschen vor allen Dingen, die mit einem Rollator zum Beispiel unterwegs sind, Kinderwagen, Stichwort auch, die haben jetzt zwar keine Einschränkungen, Kinderwagen, Aber auch da Gehwege, dass die gut ausgebaut sind, ja, und wenn sie kaputt sind, dass man es sehr schnell repariert. Ja, das sind alles Punkte, die wir brauchen. Und zu den Werkstätten, das ist jetzt keine kommunale Angelegenheit. Aber ich finde es total gut und viel, viel besser, wenn Menschen in den ersten Arbeitsmarkt gehen mit einer Behinderung, als wenn sie in einer Werkstatt arbeiten und dort irgendwie viel, viel, viel auch zu wenig kriegen für das, was sie tun.
Kann man das dann irgendwie jetzt gezielt fördern? Also es wird immer versucht, dass man ja diese Menschen ja versucht, in den Arbeitsmarkt ja einzugliedern. Aber nicht jeder Arbeitgeber ist auch dazu willig, die auch einzustellen. Kann man das irgendwie einen Anreiz schaffen für diese Arbeitgeber oder gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit?
Naja, also wir sind ja als Stadt keine Arbeitgeber in dem Sinne, aber wir haben ja eine Verwaltung. Also man kann natürlich auch behinderten Menschen in der Verwaltung Jobs im ersten Arbeitsmarkt verschaffen. Und ich sehe da durchaus Möglichkeiten, und das sind jetzt nicht nur niedere Arbeiten, sondern da gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, dass man auch die Arbeitsplätze entsprechend inklusiv gestaltet. Ja? Also dass zum Beispiel Fahrstühle vorhanden sind, dass man an dem Arbeitsplatz im Büro entsprechendes Equipment hat. Das sind alles Dinge, die man durchaus machen kann auch als Stadt. Ja? Das sehe ich. Und dann haben wir in Stadt ja einen Behindertenbeirat. Ja, das ist auch ein Beirat, der genau diese Themenfelder auch aufmacht. Ja? Ein gutes Beispiel, was in Erfurt schon gut funktioniert, was es gibt, sind diese Streifen auf dem Boden, wo Menschen, die blind sind, mit ihren Stöcken merken, oh, hier kommt jetzt eine Straße. Das ist am Bahnhof relativ weit verbreitet, ja, vor den Straßenbahnhaltestellen, wie die jetzt schon modernisiert werden. Das ist ein gutes Beispiel, was funktioniert. Aber das muss man auch immer weiterdenken und weitermachen. Ja? Und auch auf die Menschen hören, und das ist immer wieder beim Zuhören, und schauen, was wollen die denn? Ja, die haben die Probleme, die wir manchmal gar nicht sehen. Und deswegen sich mit den Beiräten hinsetzen, mit den behinderten Menschen hinsetzen oder mit den eingeschränkten Menschen und dann gute Lösungen zu finden. Das würde ich auf jeden Fall machen als Oberbürgermeister.
Welche Rat können Sie geben unseren Schulkindern, die in Zukunft Politiker werden wollen? Und ja, was können wir machen jetzt und was sollen wir machen in Zukunft, um so gleich wie Sie irgendwann später bei so einem Podcast zu sitzen?
Also ich kann immer nur sagen, bringt euch ein. Das ist ganz wichtig, weil viel zu viele Menschen die Entscheidungen treffen, die euch betreffen, aber viel älter sind. Also viele haben halt gar kein Verständnis und wissen gar nicht so richtig, was die junge Generation oder was Jugendliche so umtreibt. Ja? Und da würde ich mir wünschen, dass es viel mehr Jugendliche auf den Listen gibt. Ja? Und stellt euch einfach auf, geht in eine Partei. Ja? Da gibt's, ich kann euch die Grüne Jugend da total empfehlen. Ja? Geht da ruhig mal hin, guckt da hin, die treffen sich auch regelmäßig und macht mit, ja, gestaltet, bringt eure Ideen ein und seid einfach mit dabei. Und wenn dann in 5 Jahren wieder die Möglichkeit ist zu wählen, dann geht auf eine Liste und versucht alles und gebt alles, dass ihr mit teilhaben könnt. Ja, wir haben ja zum Glück, und das haben wir jetzt auch auf Landesebene geschafft und wir Grüne mit ganz vorne dabei, dass wir auf Kommunalebene mit 16 wählen dürft. Das ist eine ganz große Errungenschaft. Das haben wir auch vor allem gegen die CDU durchgekommen. Kämpft, wenn Herr Horn dann kommt, möglicherweise bei eurem Postcard, der wird sagen, oh, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Das finde ich auch richtig gut. Wir wollen sogar auf Landesebene ab 14 wählen und so. Also bringt euch ein, geht zu den Veranstaltungen auch gerne hin und seid Teil der Politik und der Demokratie. Macht mit.
Eine schöne Rede. Wir haben noch eine Community-Frage, die uns gestellt wurde auf Instagram, auf der Instagram-Seite schülerparlament.erf. Bitte gerne mal reinfolgen, falls ihr auch mal gerne Fragen habt, die ihr gerne mal Politiker stellen wollt. Und zwar lautet die Frage, wie sehen Sie jetzt die Zusammenarbeit vielleicht zukünftig zwischen anderen Parteien? Können Sie sich da vielleicht vorstellen, gemeinsam einen Beitrag zu bringen?
Also natürlich wäre es schön, wenn wir 50% bei der Kommunalwahl und ich mit deutlich 50% Oberbürgermeister werde. Da könnte man natürlich alles, unser grünes Wahlprogramm durchsetzen. Das wäre natürlich der Idealfall. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass wir mit allen demokratischen Parteien, ich betone wirklich demokratischen Parteien, mit Nazis und Rechtsextremisten werden wir nie, nie, nie irgendetwas machen in diesem Stadtrat. Das haben wir auch bisher nicht gemacht. Und das rate ich auch euch, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Mit Nazis macht man überhaupt gar nichts. Mit allen anderen demokratischen Fraktionen haben wir auch bisher immer gute Lösungen gefunden. Ja, der Kern der Demokratie, ein Kompromiss, da haben wir auch immer dahinter gestanden. Und da bin ich auf jeden Fall bereit, das auch weiterzuführen, weil man auch gemeinsam auch den Horizont erweitert. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man Verständnis für eine andere Position auch hat und nicht immer sagt, ich habe immer nur Recht, ja, nur ich habe Recht, sondern auch zu sagen, das ist halt die Sichtweise von einer anderen Partei und die hat natürlich auch ihre Berechtigung, aber wie finden wir im Konsens zueinander? Also wie bewegen wir uns? Ich nehme ein bisschen von meiner Position weg, die andere Partei oder die anderen Parteien nehmen von ihrer Position weg, dann kommen wir zusammen und dann haben wir eine Lösung, die für Erfurt, und das muss immer ganz wichtig sein, die für Erfurt gut ist, ja, und die wir gemeinsam gefunden haben, wo wir alle am Ende sagen können, ja, das ist zwar nicht das, was wir am Anfang wollten, aber damit können wir leben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt in der Demokratie, das wir stärken müssen. Ja? Gemeinsam mit anderen Wege zu finden, demokratische Konsens zu finden. Und dann haben wir, glaube ich, auch mal gute Lösungen für Erfurt bisher auch gefunden.
Und eine letzte Frage. Wir Jugendlichen sind oft, wollen nicht mit System zu leben, wollen gegen System zu sein. Und einige von uns, viele von uns, wollen nicht zu irgendeiner Partei angehört zu sein. Und wollen keine Mitglieder sein. Wie denken Sie, ist es möglich und schwierig, eine neue Partei zu gründen und auf gute kommunale Landes- oder Bundesebene zu wachsen und echt groß zu werden? Und wie schwierig es ist? Und ja, was denken Sie, sollen wir dafür machen?
Na, ich denke, dass ihr zum Grünen kommen sollt. Da würde ich mich natürlich immer riesig drüber freuen. Man kann ja auch trotzdem mitmachen, ohne Mitglied zu sein bei uns Grünen. Ja, das geht auch. Also ihr müsst nicht sagen, oh, jetzt muss ich da eintreten, dann machen die vielleicht irgendwas, wo gar nicht ich dahinter stehe und dann sagen alle, aber du bist doch bei den Grünen und die haben das jetzt gemacht. Also so ist es nicht. Ja? Man kann auf der Kommunalwahl zum Beispiel auch durchaus Menschen aufstellen, die gar nicht Parteimitglied sind. Auch das ist möglich. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass man für die Zivilgesellschaft offen ist. Ob jemand eine neue Partei gründen soll, ui, da sage ich jetzt jemand, der in der Partei ist, lieber nicht. Und das ist natürlich ganz schön schwer, eine Partei zu gründen, weil es erstens Strukturen braucht. Also einfach mal sagen, ich gründe eine Partei und dann freue ich mich darüber, das ist nicht. Also man braucht Strukturen, man braucht Netzwerke, man braucht auch Geld. Das muss man ehrlicherweise sagen, man muss ja die Partei irgendwie bekannt machen. Deswegen, ich glaube, es gibt auch im jetzigen Parteienspektrum Möglichkeiten, wo man, glaube ich, sich wiederfinden kann. Wie gesagt, nicht immer zu 100%, aber wo man sagt, okay, wenn für mich das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Mobilität oder so wichtig ist, dann seid ihr bei uns Grünen, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wenn ihr sagt, ich habe andere wichtige Themen, dann ist es auch wichtig. Ich glaube, wenn man in einer demokratischen Partei ist, dann kann man viel bewegen und kann euch immer nur raten, macht mit, ob als Parteimitglied oder außerhalb, bei BAM, beim Schülerparlament oder so. Das ist am Ende vielleicht auch egal. Aber engagiert euch, bringt eure Meinung ein und macht vor allen Dingen Druck auf bestehende Strukturen, damit sich etwas ändert. Das kann ich euch immer raten. Habt da Mut und dann wird das ganz gut.
Ich hätte auch noch eine letzte Fun-Frage. Wie sehen Sie sich in 10 Jahren? Und wie stellen Sie sich dann Ihr Leben dann vor?
Oha, wie sehe ich mich in 10 Jahren? Also im Idealfall bin ich dann das zweite Mal Oberbürgermeister, weil ich dann wiedergewählt bin, gestalte diese Stadt. Und Erfurt ist eine grüne Stadt, die weiter wächst, die sichere Radwege hat, die moderne Schulen hat. Das wäre so eine Idealvorstellung, die ich habe. So würde ich mich in 10 Jahren am Ende sehen, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Dankeschön für diese wunderschöne Podcast. Das war Kandidat für Oberbürgermeister David Meicher von Stadtratsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich denke, das war ein sehr interessanter Podcast. Dankeschön, dass Sie dabei waren.
Ich danke auch und für die Möglichkeit und freue mich, dass ihr euch sehr engagiert und kann euch nur nochmal ermutigen, macht weiter so, bleibt dran, ja, und pusht uns nach vorn mit euren Ideen. Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Ich hoffe, ihr lieben Zuschauer konntet neue Erkenntnisse für euch gewinnen, auch euch eine vernünftige Meinung bilden. Und hiermit möchte ich mich dann auch nochmal verabschieden.